Ja, wir haben ja gestern Abend und heute Vormittag etwas über Charakterschwächen, Charaktersünden nachgedacht, wie man die eigenen Charaktersünden oder Schwächen erkennen kann. Und wir haben auch schon ein wenig darüber nachgedacht, welche Personen in der Bibel durch Charakterschwächen, Charaktersünden auffallen. Das heißt also, dass Männer oder Frauen der Bibel immer in ähnliche Verhaltensweisen zurückfallen, die für sie typisch sind. Ich wollte heute Abend damit beginnen, das anhand vom Leben Abrahams deutlich zu machen. Und ich lese zwei Begebenheiten aus seinem Leben. Ich werde aber nur auf eine ausführlich eingehen, weil die ihm sehr ähnlich sind. In 1. Mose Kapitel 12, ab Vers 9, und Abraham zog fort, immer weiter ziehend nach dem Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land, und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Und es geschah, als er nah dran war, nach Ägypten zu kommen, da sprach er zu Sarai, seiner Frau: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist, und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau, und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe, um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass es die Frau sehr schön war, und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao, und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Und der Herr schlug dem Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach: Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Und Abraham zog heraus aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm, nach dem Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber, an Gold. Und er ging von seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stelle des Altars, den er zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief daselbst den Namen des Herrn an. Die zweite Geschichte, wo wir deutlich erkennen, dass es auch wirklich eine Charakterschwäche im Leben Abrahams war, finden wir in Kapitel 20, ab Vers 1. Und Abraham brach auf von dannen nach dem Lande Südens und wohnte zwischen Kades und Sur. Und er hielt sich auf zu Gerar. Und Abraham sagte von Sarai, seiner Frau: Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, und ließ Sarah holen. Und Gott kam zu Abimelech in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Frau. Abimelech aber hatte sich ihr nicht genaht, und er sprach: Herr, willst du auch eine gerechte Nation töten? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Noch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. In Lauterkeit meines Herzens, in Schuld, Unschuld meiner Hände habe ich dies getan. Und Gott sprach zu ihm im Traum: Auch ich weiß, dass du in Lauterkeit deines Herzens dies getan hast, und so habe ich dich auch davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Darum habe ich dir nicht gestattet, sie zu berühren. Nun gib die Frau des Mannes zurück, denn er ist ein Prophet, und er wird für dich bitten, und du wirst am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewisslich sterben wirst, du und alles, was dein ist. Und Abimelech stand des Morgens früh auf und rief alle seine Knechte und redete alle diese Worte vor ihren Ohren, und die Männer fürchten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm: Was hast du uns da getan? Und was habe ich wieder dich gesündigt, dass du über mich und mein Reich eine große Sünde gebracht hast? Dinge, die nicht getan werden sollen, hast du mir angetan. Abimelech sprach zu Abraham: Was hast du beabsichtigt, dass du dies getan hast? Abraham sprach: Weil ich mir sagte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort. Sie werden mich töten um meiner Frau willen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter. Und sie ist meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich wandern ließ aus meines Vaters Haus, da sprach ich zu ihr: Dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wo wir kommen werden, sage von mir, er ist mein Bruder. Da nahm Abimelech Kleinvieh und Rinder und Knechte Mächte und gab sie ihm Abraham, und er gab ihm Sarah, seine Frau, zurück. Und Abimelech sprach: Siehe, mein Land ist vor dir, wohne, wo es gut ist, in deinen Augen. Und zu Sarah sprach er: Siehe, ich habe deinem Bruder 1000 Silbersäckel gegeben, siehe, das sei dir eine Augendecke vor allen, die bei dir sind, und in Bezug auf alles ist diese Sache rechtlich geschlichtet. Abraham betete zu Gott, und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde, so dass sie gebaren, denn der Herr hatte um Sarahs, der Frau Abrahams willen, jeden Mutterleib im Hause Abimelechs gänzlich verschlossen. Soweit also der Bericht der Bibel. Und wie gesagt, ich möchte heute Abend nur auf diese erste Geschichte etwas ausführlicher eingehen, weil die Zeit auch nicht dazu reicht, wenn wir auf die zweite noch ausführlich die betrachten würden. Diese beiden Geschichten liegen etwa 24 Jahre auseinander. Zunächst mal möchte ich ein paar allgemeine Worte sagen über Abraham und warum sein Leben für uns von großer Bedeutung ist. Erstens, Gott nennt sich in der Bibel der Gott Abrahams, auch Isaaks und Jakobs, aber an manchen Stellen auch nur der Gott Abrahams. Und das heißt, dass Gott auch mit uns so handelt, wie er mit Abraham gehandelt hat. Wer möchte, könnte mal Jesaja 51, Vers 2 aufschlagen. Da wird damals das Volk Israel auch aufgefordert, auf Abraham zu sehen. Jesaja 51, Vers 2: Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, denn ich rief ihn, den einen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Das ist also die Weise, wie Gott mit Abraham gehandelt hat, und so wird er auch mit uns handeln. Zweiter Punkt: Abraham wird im Römerbrief unser Vater genannt, Römer 4, Vers 1, und auch im Verlauf der weiteren Verse der Vater aller, die da glauben. Also er ist unser geistlicher Vater, könnte man sagen. Und Abraham illustriert durch sein Leben, was es heißt, zu glauben, was Glauben bedeutet. Und er wird immer wieder als Zeuge angeführt, um zu zeigen, was ist praktischer Glaube. In Hebräer 11, da haben wir ja eine ganze Menge Namen, die aufgezählt werden, als solche, die Gott geglaubt haben. Und da fällt auch der Abraham aus dem Rahmen, denn von den 40 Versen, die in Hebräer 11 über Glaubenshelden berichten, werden 11 benutzt, um über Abraham etwas auszusagen. Also ein großer Teil dieses Kapitels handelt über Abraham als einer, an dem man lernen kann, was praktischer biblischer Glaube ist. Dann ein dritter Punkt: Dreimal wird Abraham in der Bibel Freund Gottes genannt. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, das Leben Abrahams zu studieren. Freund Gottes, das ist ein Prädikat, das haben, ja, ich weiß nicht, ob wir noch außer Abraham einen anderen in der Bibel haben, von dem gesagt wird, dass er ein Freund Gottes ist. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Aber ausdrücklich von Abraham, dass er Freund Gottes genannt wird. Wer will oder möchte, kann sich das aufschreiben. Jakobus 2, Vers 23, 2. Chroniker 20, Vers 7 und Jesaja 41, Vers 8. Nun, seine Eigenschaft: Abraham war ein Pioniertyp, Einer, der bereit war, seine vertraute Heimat zu verlassen, aufzubrechen, auf Befehl Gottes, um in ein ihm unbekanntes Land zu ziehen. Und wir sehen, wie er hier auf der einen Seite eben Vertrauen zeigt, aber auch Mut hat, sich zu lösen von seiner bekannten Umgebung. Er war ein Kämpfer, wenn wir seine Geschichten lesen, wenn wir daran denken, wie er seinen Neffen Lot befreit hat oder auch wie er seine Brunnen gegen Feinde verteidigt hat, darin sehen wir einen großen Unterschied zu seinem Sohn Isaak, der das absolut nicht war. Da werden wir dann morgen drüber nachdenken. Weiter war Abraham ein disziplinierter Mann. Wir lesen dreimal von ihm, dass er des Morgens früh aufstand. Einmal, als es um Lot ging, um ihn zu retten, dann auch, wenn es um Hagar und Ismael ging, und dann dieses berühmte Kapitel 22, wo es darum ging, seinen Sohn zu opfern, da stand er des Morgens früh auf. Und das ist natürlich erstaunlich, finde ich. Wenn man solch einen Befehl kriegt, also gut, dass er nicht schlafen konnte die Nacht, das können wir nachvollziehen, aber dass er früh sich aufmacht, um diesen Befehl zu erfüllen, das ist, finde ich, ganz erstaunlich. Tja, du, aber er hat ja ein paar Tage vor sich noch. Oder? Also Gott hat es ihm nicht ganz so leicht gemacht. Er hatte viel Zeit umzukehren von diesem Weg. Dann ein Mann, der aber auch Gehorsam gelernt hat. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, diese beiden Charaktereigenschaften, Disziplin und Gehorsam, der dann auch bereit war, das zu tun, was Gott von ihm verlangte. Weiter, das fällt auch angenehm auf, auch wenn er ein Kämpfertyp war, finden wir auch einige Geschichten, wo er als ein Mann des Friedens auffällt, in der Geschichte mit Lot, als die beiden sich trennen. Lass doch keinen Streit sein zwischen dir und mir, meinen Hirten und deinen Hirten, wir sind Brüder. Oder auch, wenn wir daran sehen, wie er mit Ismael umgegangen ist und wie schwer es ihm gefallen ist, diesen Sohn aus seiner Umgebung zu entfernen. Das macht uns auch den Abraham, finde ich, sehr, sehr sympathisch. Aber wenn wir jetzt über seine Charakterschwäche und Charaktersünde nachdenken, dann ist das interessant, dass die dunklen Geschichten seines Lebens irgendwie immer mit seiner Frau Sarai zu tun haben. Zweimal hört seine Frau auf ihn, als er sie zur Lüge und zur Heuchelei überredet. Die Stellen haben wir gelesen. Und das hatte katastrophale Folgen, denn dadurch kam Hagar ja in sein Leben oder in die Familie von Abraham. Sie wurde ja mitgebracht aus Ägypten, als er sich zum ersten Mal hier aufmachte. Einmal hört er aber auf seine Frau, die ihm ihre Magd Hagar zur Frau gibt, in Kapitel 16, was politische Folgen hatte bis in die Gegenwart, also wir hätten wahrscheinlich einen Nahostkonflikt nicht, wenn er damals nicht auf seine Frau gehört hätte. Also es ist interessant, dass in solchen Krisensituationen die beiden einander keine Hilfe waren, keine Korrektur waren und dass dadurch eben dann diese Katastrophe entstand. Wir sehen bei Abraham hier in dieser Reise nach Ägypten und Kapitel 20 nach Gera einen Charakterzug, den wir eigentlich gar nicht bei ihm erwartet hätten, nämlich seine Neigung zur Unaufrichtigkeit. Und wir sehen auch einen eiskalten Egoismus in seinem Verhalten der Sarah gegenüber, wenn sein Leben in Gefahr steht. Aber wir wollen jetzt versuchen, der Reihe nach uns diesen Abschnitt hier anzusehen. Zunächst einmal finden wir also in Kapitel 12 die erste Glaubensprobe von Abraham im verheißenen Land. Man kann ja das Leben Abrahams auch unter verschiedenen Gesichtspunkten studieren. Einmal die 7 großen Prüfungen in seinem Leben. Oder auch die verschiedenen Trennungen in seinem Leben. Es gibt sicherlich noch andere Aspekte. Aber hier haben wir die erste Glaubensprobe im verheißenen Land. Und wir lernen, dass die Nachfolge Jesu, ein Leben im Gehorsam, kein Spaziergang ist auf einer Promenade, sondern dass auch unsere Nachfolge dauernden Prüfungen unterworfen ist. Es gibt Zeiten der Ruhe, besonders am Anfang eines Glaubenlebens, dann gestattet uns Gott manchmal eine Zeit, wo wir nicht große, schwere Prüfungen haben, aber irgendwann kommen sie. Das sehen wir auch in der Geschichte der Gemeinde. Die erste Zeit in Jerusalem war eine Zeit, wo alle sehr freundlich waren, das Volk achtete die Gemeinde sehr hoch. Gott tat hinzu, also eine Zeit der Ruhe, aber dann kam auch bald eine Zeit dann der Verfolgung, der Prüfung. Und diese Prüfungen, die machen ja deutlich, oder sollen uns deutlich machen, wo wir stehen, was wir gelernt haben. Gott hat eigentlich nicht nötig, uns zu prüfen, er weiß sowieso, wo wir stehen, aber wir sollen in diesen Prüfungen lernen, wo wir stehen und was wir gelernt haben. Und natürlich dürfen wir auch jetzt als Zuschauer aus diesen Erfahrungen anderer Prüfungen anderer lernen, um es besser zu machen. Ein ungeprüfter Glaube ist kein Glaube. Also jeder, der bekennt zu glauben, wird auch erprobt werden, inwieweit dieser Glaube echt ist und inwieweit er tragfähig ist. Und das Merkmal göttlicher Prüfungen ist, dass sie meist von einer Seite kommen, woher wir sie nicht vermuten. Es ist fast so wie bei einer Prüfung in der Schule. Man hat gelernt, aber es kommt garantiert ein Thema, wo wir uns nicht darauf vorbereitet haben. So höre ich mir das immer an, bei meinen Kindern wenigstens. Feindschaft im Land Kanaan, ich denke, damit hätte der Abraham gerechnet. Das gehört irgendwie dazu, wenn man in solch einem fremden Land plötzlich auftaucht, möglicherweise Krankheit und Probleme in seiner Familie und alle, die ihn begleitet haben, hätte ihn wahrscheinlich auch nicht verwundert. Vielleicht hat er auch schon in seinen Gedanken damit gespielt, was man da machen kann. Aber eine Hungersnot in dem Land, das Gott ihn verheißen hat, wo Gott ihn hingeführt hat, ich denke, damit hat der Abraham nicht gerechnet. Und doch genau das lässt hier Gott zu, um seinen Glauben zu erproben. Zuvor, in den ersten Versen, die wir nicht gelesen haben, stellen wir fest, dass Abraham sein Zelt und Altar zwischen Ai und Bethel aufgeschlagen hat. Zelt und Altar ist ja das Symbol für das Leben von Abraham. Zelt, Fremdlingschaft, Altar, Beziehung zu Gott, Anbetung. Zelt, das war seine Beziehung zu dieser Umwelt, Fremdling. Altar, seine Beziehung zu Gott. Ein sehr, sehr schönes Bild, während wir bei Isaak die Brunnen immer wieder finden und bei Jakob das Denkmal, das er bei allen Gelegenheiten aufstellt. Also die drei Symbole kann man sich ganz gut merken. Die sind typisch für das Leben dieser drei Patriarchen. Und ich glaube, Zelt und Altar bedingen sich einander. Wenn man ein Fremdling ist, dann ist man auch in der Lage, ein Anbeter Gottes zu sein. Und man kann nur ein Anbeter Gottes sein, wenn man auch hier auf der Erde verstanden hat, das ist nicht unsere Heimat, ist nicht unser Zuhause, wenn man wirklich ein Fremdling ist. Und wir merken alle, je mehr wir uns hier ansässig machen, uns wohlfühlen, hier auf dieser Erde, umso weniger sind wir geneigt, wirklich Gott zu danken, ihn anzubeten, uns an ihm zu erfreuen. Das war sein Zeugnis dort, als er nach Kanaan kam. Aber nun verlässt er diesen Ort aus irgendeinem Grund, wir wissen es nicht. Interessant ist, dass wir immer wieder finden im Bericht, und die Kanaaniter wohnten im Land. Was heißt das? Also wenn Abraham seinen Altar baute und sein Zelt aufstellte, lesen wir oft, und die Kanaaniter wohnten im Land. Was kann man daraus schließen? Was will uns die Bibel da sagen? Was meint ihr? Bitte? Der Feind ist immer da, gut.
Es gehört noch nicht ihm gehörte.
Es gehört noch nicht ihm.
Kanaaniter gesehen, Abraham und sein Zeugnis.
Ganz genau, die Kanaaniter haben ihn beobachtet. Also er schlug seinen, oder er lebte im Bewusstsein, dass er beobachtet wird. Und er konnte durch diesen Altar und durch das Zelt natürlich ein kraftvolles, glaubwürdiges Zeugnis sein. Ich denke, das sind die Dinge, die wir da ganz praktisch lernen können. Aber jetzt lesen wir plötzlich, dass seine Blickrichtung sich verändert in Richtung Ägypten. Und er hält sich hier an der Grenze auf. Und wir wissen ja, dass Grenzgänger immer sehr gefährlich leben. Und just in dieser Situation kommt dann eine Hungersnot, also große Probleme für solch eine große Sippe, die hier unterwegs ist. Eine Krise. Und dann kommt der Gedanke an Ägypten, dass man da vielleicht Hilfe suchen und finden könnte. Also solch eine Krise, eine Hungersnot ist immer eine Versuchung, dann einen Weg einzuschlagen, den Gott nicht segnen kann. Und ich glaube, wenn wir in unserem geistlichen Leben auch eine Zeit der Hungersnot haben, wo die Bibel nicht mehr zu uns redet, wir keine Kraft und keine Freude mehr haben, dem Herrn zu folgen, Das ist auch eine Zeit, wo dann schnell Gedanken kommen an Ägypten, an die Welt, um uns dort etwas zu holen, was uns irgendwie satt macht oder uns ausfüllt. Ich möchte jetzt mal kurz gegenüberstellen, das ist wahrscheinlich euch allen gut bekannt, aber dass wir uns daran erinnern, was die Kennzeichen von Ägypten sind und die Kennzeichen vom Land Kanaan. Das kann man sehr gut nachlesen in 5. Mose 11, Vers 10. Und das ist auch für unser geistliches Leben, glaube ich, sehr wichtig. Da sagt Gott durch Mose zu dem Volk, 5. Mose 11, Vers 10, denn das Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest, mit deinem Fuß wässertest, wie einen Krautgarten, sondern das Land, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern, vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Ein Land, auf welches der Herr dein Gott Acht hat. Beständig sind die Augen Gottes darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende. Und dann wird dann der Regen verheißen, wenn sie gehorsam sind. Das ist, finde ich, ganz interessant, diese Gegenüberstellung. Ägypten war abhängig von der eigenen Kraft, von dem Land, von dem Fluss, von dem Nil, wo sie selbst gesät haben, wo sie mit ihrem Fuß gewässert haben. Und im Gegensatz dazu das Land Kanaan, ein Land, ja, wo man wirklich abhängig war vom Segen des Himmels. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute und eindrückliche Gegenüberstellung. Ägypten als ein Zeichen oder ein Bild für diese Welt oder auch ein Leben in eigener Kraft, wo man versucht, sich selbst zu helfen, im Gegensatz zu einem Kanaan, zu einem Leben unter der Führung Gottes, wo wir in allem auf den Segen Gottes angewiesen sind, wo er Verheißung gegeben hat und wo Gott seine Augen darauf richtet, dass er uns das gibt, was nötig ist. Dann haben wir noch eine zweite Gegenüberstellung in Jesaja Kapitel 31, wo wir auch etwas über Ägypten und Kanaan lernen, oder das Volk Gottes lernen. Jesaja 31, Vers 1. Wehe denen, welche nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe, auf Rosse sich stützen und ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil ihrer viele, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind. Und jetzt kommt das Gegenstück. Und die auf den Heiligen Israels nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen. Hier haben wir einen ähnlichen Gedanken. Eben Ägypten, eigene Kraft und auf der anderen Seite der Heilige Israels, der unser Vertrauen sein sollte. Und wenn wir also jetzt hier im Leben Abrahams gelesen haben, dass er seine Augen richtet, in Richtung Ägypten, sich dahin orientiert, dann ist das für uns, wenn wir das auf unser Leben anwenden, eine Krisensituation, wo man versucht, sich selbst zu helfen und wo man sich nicht mehr auf Gott verlässt, wo man nicht warten kann, dass er Hilfe schafft. Wir lesen in Vers 10, dass er zunächst einmal nach Ägypten zieht, um sich dort aufzuhalten, bei mir in der Anmerkung steht, um sich als Fremdling dort aufzuhalten. Das war also nicht jetzt ein genereller Umzug, er wollte nicht umsiedeln nach Ägypten, sondern er wollte in dieser Krise einfach Hilfe suchen, Beistand suchen in Ägypten. Wahrscheinlich hatte er viele menschliche Gründe dafür. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, lesen wir, glaube ich, in den Sprüchen. Und er hat gesagt, ja nur wegen der anderen, ich muss ja irgendwie für sie sorgen, Gott hat mir auch eine Verantwortung gegeben. Also nur mal, um sich aufzuhalten, in der Hoffnung, dass er bald wieder zurück nach Kanaan kommen könnte. Wir würden heute sagen, ein Last-Minute-Ausflug nach Ägypten. Denn die Hungersnot war schwer im Land. und als er jetzt nah daran kam, über die Grenze zu gehen, dann finden wir das Gespräch mit seiner Frau, das zunächst einmal, finde ich, sehr positiv beginnt. Und wir Ehemänner können hier eine Menge lernen, denn er macht seiner Frau ja zunächst mal ein ganz großes Kompliment. Er sagt, siehe, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Ich frage dich und mich, wann habe ich das letzte Mal meiner Frau solch ein Kompliment ausgesprochen? Und die Ehefrauen, wann habt ihr das letzte Mal solch ein Kompliment von euren Männern gehört? Auch darin müssen wir uns üben. Das brauchen unsere Frauen. Bevor sie von anderen hören, das ist ja interessant, die sagen sogar, ja, das ist eine sehr schöne Frau, habt ihr ja gemerkt, bei euch in der Bibel, in Vers 14, ich hoffe, ihr habt die gleiche Übersetzung wie ich. Es geschah, als Abraham Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Also Abraham bezeichnet sie als schön, aber die Ägypter als sehr schön. Deswegen, ihr Männer, oder wir Männer, ich rede zu mir selbst auch, es ist wichtig, dass wir den anderen zuvorkommen, und dass unsere Ehefrauen nicht Komplimente von anderen hören und die da vielleicht sogar in Gefahr geraten. Also das war nur nebenbei eine kurze Bemerkung an uns Männer. Wir sehen hier aber auch in der Folge der Geschichte, dass ein falscher Schritt den Nächsten hinter sich herzieht. Wer A sagt, muss auch B sagen, pflegen wir zu sagen. Eine Sünde zieht weitere mit sich. Erstmal eine falsche Entscheidung, nach Ägypten zu gehen, dann seine Frau hier zur Heuchelei und zur Lüge zu verführen. Und dann stellen wir fest bei dem Abraham, dass hier nur die Sorge um sein eigenes Leben sein ganzes Verhalten leitet. Er stiftet sie zur Unwahrhaftigkeit an. Sage doch, du bist meine Schwester. Nun, in Kapitel 12, Vers 3 hatte Gott ihm eine wunderbare Verheißung gegeben, wer dir flucht, dem werde ich verfluchen. Er hat ihm die Verheißung gegeben, dass aus ihm und aus seiner Frau eine große Nation hervorkommen wird. Also eigentlich hätte er ganz sicher sein müssen, keine Gefahr wittern müssen. Aber wenn wir solche eigenen Wege gehen, dann vergessen wir oft die Verheißung Gottes. Und es ist wirklich beschämend, wenn man hier sieht, wie Abraham handelt und wie wir auch oft die Verheißung Gottes vergessen oder verdrängen und uns Sorgen machen, wo sie gar nicht berechtigt sind. Wir kennen alle 1. Petrus 5, Vers 7, alle Sorge werft auf ihn. Aber leider wird das in unserem Lebensalltag oft nicht deutlich. Wie viele Christen machen Schwarzarbeit, weil sie einfach nicht Gott zutrauen, dass er uns auch auf andere Weise versorgen kann. Warum fälschen wir Steuerbescheide oder Steuererklärungen? Kann man sich auf Gott nicht verlassen? Das zeigt, wie wenig wir seinen Verheißungen vertrauen. Aus Kapitel 20, das ist euch wahrscheinlich aufgefallen, beim Vergleich dieser beiden Berichte, da finden wir etwas, was in Kapitel 12 nicht berichtet wird, nämlich, dass Abraham, Vers 13 sagt, es geschah, als Gott mich wandern ließ aus meines Vaters Haus, da sprach ich zu ihr, also zu seiner Frau, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest, an jedem Ort, wohin wir kommen werden, sage von mir, er ist mein Bruder. Also die haben ziemlich am Anfang ihres Auszugs diese Abmachung getroffen, ein Gedanke von Abraham, der ausgesprochen wird und der dann auch verwirklicht wird. Ich weiß nicht, ob ich diesen Spruch jetzt richtig zitiere, aber ihr könnt mir auch helfen. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Ernte eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Und das finden wir hier. Es fängt an mit einem Gedanken, der falsch ist. Es folgt eine Tat daraus und leider dann auch eine Gewohnheit und ein Charakter. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus, dass wir, gerade wir Männer, auch auf unsere Gedanken, auf unsere Fantasien aufpassen. Er leuchtet also seine Beziehung zu seiner Frau. Abraham sollte ein Segen für andere sein. Andere sollten durch Abraham beschenkt werden. Aber jetzt sehen wir, dass er das alles vergessen hat, Und ihr habt euch wahrscheinlich in eurer Bibel auch unterstrichen oder irgendwie angemerkt, diese Worte, sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sag doch, dass meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe, um deinen Willen, meine Seele am Leben bleibe, deinethalben. Also mich, meiner, mir, ganz zynisch im Grunde. Im Grunde sagt er, hör mal, Hauptsache, sie lassen mich leben. Wenn sie dich erschlagen, ist nicht so schlimm. Er, der eigentlich seine Frau schützen sollte, er denkt hier nur an sich. Und hier haben wir auch, denke ich, auch einen typischen Charakter von uns Männern. So sind wir leider, mehr oder weniger doch alle, sehr, sehr starke Egoisten. Typisch Mann, würden wir sagen, totaler Egoist. Anstatt dass wir wie unser Jesus sich für seine Braut zu opfern, opfern wir lieber unsere Frau, um uns zu retten. Aber wir gucken hier in einen Spiegel, der unser Gesicht zeigt. Das, was Abraham befürchtet, das trifft da genau ein. Kaum haben die Ägypter die Sarah gesehen, ich verstehe es auch nicht ganz, die war ja immerhin auch schon nicht mehr 30, 40 Jahre alt, dass sie dem Pharao diese Frau preisen. Sie sahen, dass sie sehr schön war und sie wurde dann in das Haus des Pharao geholt. Interessant ist, welche Folge diese Sünde hat. Nämlich, Abraham bekommt Geschenke ab Vers 16. Er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Er bekam Kleinvieh, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, Eselinnen und Kamele. Wir sollten meinen, dass das Gegenteil der Fall wäre, wenn man eigene Wege geht. Aber manchmal ist das ganz anders so. Scheinbar wird hier Abraham reich gesegnet, zumindest wieder materiell reich. Aber wir stellen ja weiter fest, dass diese materiellen Segnungen für ihn kein Segen waren, sondern ein Hindernis, man könnte sogar sagen, ein Fluch. In der Bibel finden wir manche Geschichten von Dingen, die man verliert oder verlieren kann, was sehr verhängnisvoll ist. Verlust der ersten Liebe, Verlust der Reinheit, Verlust des Erstgeburtsrechts, um so ein paar Dinge zu nennen. Aber hier haben wir einen Gewinn, der auch verhängnisvoll ist, denn die Geschenke, die er hier bekommt, die führen zu großen Problemen später in seiner Ehe und auch in seiner Familie. Zunächst mal hatte wahrscheinlich Abraham unheimliche Sorge natürlich um seine Frau Sarah. Er wird sich sicherlich gedacht haben und sicherlich da auch ein bisschen wild geworden, was jetzt mit seiner Frau passiert, wenn er sich vorstellt, sie wird in das Haus des Pharao geholt und er konnte sich denken, was dann des Nachts mit ihr geschieht. Also er hatte wahrscheinlich keine ruhige Minute mehr, nachdem seine Frau in das Haus des Pharao gekommen ist. Und so sehen wir ja, dass diese Geschenke, die er bekommt, ihm in den Händen brennen, könnte man sagen. Er konnte sich darüber nicht freuen, weil er eben wusste, was er hier wirklich auch verloren hat. Und manchmal ist es auch in unserem Leben so, dass es uns äußerlich vielleicht ganz gut geht. Beruflich machen wir Karriere, werden befördert, werden geehrt, bekommen eine Gehaltserhöhung. Aber wenn das nicht aus Gottes Hand kommt, wenn das von dem Pharao dieser Welt kommt, dann wird uns das nicht zum Segen sein. Das Vieh, das er hier bekommt, führt im nächsten Kapitel dazu, dass er sich von Lot trennen muss. Denn die Hirten fangen sich an zu zanken, weil ihre Habe sehr, sehr groß war. Auch das können wir auf unser Leben anwenden. Die Magd oder die Mägde, die er hier bekommt, unter ihnen war Hagar. Eine ganz verhängnisvolle Geschichte hier, ein Geschenk, was für ganz große Probleme in seiner Familie und Ehe sorgte. Also diese Souvenire aus Ägypten sind im Grunde lebenslange Andenken an eigene Wege. Und ich denke, mancher sitzt hier, der kann auch solche Souvenire aus seinem Schrank ziehen. Dinge, die man bekommen hat, die man nicht wieder los wird, weil sie uns an alte Sünden, an Kompromisse, an falsche Entscheidungen in unserem Leben erinnern. Interessant ist, dass Gott eingreift um Sarais Willen, also um seiner Verheißung Willen. Gott steht hier über allem, er hat alles im Griff, auch wenn Abraham hier völlig versagt. Um Abrahams Willen schlägt Gott dem Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen. Und dann lässt der Pharao den Abraham rufen und stellt ihm dann einige Fragen. Dreimal: Was hast du da getan? Warum hast du mir nicht Unrecht getan? Warum hast du gesagt? Er hat hier keine Kraft, irgendwie Nein zu sagen zu den Geschenken. Und er hat ja auch keine vernünftige Antwort. Wir sehen, wie nicht der Abraham ein Zeugnis ist und predigt, sondern wie leider der Pharao dem Abraham eine Predigt hält. Seine Situation war aussichtslos, scheinbar die Verheißung Gottes nicht mehr sichtbar, denn seine Frau war beim Pharao. Er war jetzt Schwager vom Pharao, die Reichtümer Ägyptens waren in seiner Umgebung. Der Altar damals in Bethel, zwischen Bethel und Ai, das war eine Erinnerung von der Fremdlingschaft vom Zelt, war nicht mehr viel zu sehen. Aber wie schön, dass Gott dafür sorgt, dass Abraham hier in seiner Situation erkannt wird und dass Gott ihn nicht in diesen Umständen lässt. Und ich finde, das ist eine ganz große Gnade, denn wahrscheinlich können manche von euch auch davon berichten, dass man eine Zeit im Leben als Gläubiger hatte, wo man sich auch versteckt hat, wo man sich nicht zum Herrn bekannt hat, aber wo Gott dafür gesorgt hat, dass wir erkannt wurden. Und Gott lässt einfach nicht zu, dass wir auf die Dauer verkappt rumlaufen, sondern er wird uns dann irgendwie in eine Situation führen, wo wir erkannt werden. Ich denke an einen guten Freund und Bruder und Mitarbeiter von uns, den Cornelius, der dann später auch Missionar in Russland wurde. Er hat den Herrn sicherlich lieb und er wollte ihn auch bezeugen, aber er war ein sehr ängstlicher Kerl und weil er nun Russlanddeutscher war und nicht so gut Deutsch kannte, hatte er immer so ein bisschen Furcht, sich zu outen bei seinen ungläubigen Kollegen. Und doch wollte er es im Grunde. Er machte eine Weiterbildung, war inzwischen so 21 Jahre alt, in Lüdenscheid. Und keiner von seinen Mitschülern wusste oder ahnte, dass er ein Christ war. Im Grunde wollte er es gerne sagen und den Herrn bekennen, aber er hatte keinen Mut dazu. Und dann sorgte Gott dafür auf eigenartige Weise, dass er sich outen musste. Denn wir hatten gerade Unterricht gehabt und die nächste Stunde sollte bald anfangen, war gerade Pause. Und da fragte er seinen Nachbar, der neben ihm saß, wollte ihn eigentlich fragen, hör mal, wann beginnt jetzt der Werkstoffunterricht, und verspricht sich und sagt, wann beginnt die nächste Bibelstunde. Der guckt ihn mit solchen Augen an und sagt, hör mal, was bist du denn für eine Bibelstunde? Wir sitzen nicht in der Kirche, wir sind hier in der Schule. Cornelius kriegt natürlich so eine Birne, so einen Kopf. Und jetzt musste er auspacken. Also er wurde hier in der Öffentlichkeit praktisch aus der Versenkung hochgezogen. Aber das war eine heilsame Lektion für ihn. Von da an hat er dort den Herrn bekannt. Ihr habt wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich denke an den Ulrich. War eine unserer ersten Freizeiten. Er kam ganz begeistert von der Freizeit zurück. Und dort hatten wir vor 30 Jahren so einen Hit. Ein Lied, das endet mit dem Refrain: Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein ins gelobte Kanaan ein. Kennt ihr das noch, die Eltern unter euch? Und das haben wir da gesungen mit Begeisterung und das klang auch aus Ohrwurm in unseren Ohren, auch bei dem Ulrich. So, Ferien waren vorbei. Der Unterricht begann, Realschule, irgendwie Mathematik oder was weiß ich. Ulrich war immer noch in Gedanken in der Freizeit und während die Lehrerin oder Lehrer da dozierte, schrieb er so einen Gedanken auf einen Zettel: Herrlich, herrlich wird es einmal sein. Das war so dieser Refrain von dem Lied. Und der Ulrich war auch so ein Feigling. Keiner wusste, wer er wirklich war. Und die Lehrerin, die sieht, dass der da am Schreiben ist und nicht zuhört. Und sagt dem Ulrich, der erschrickt. Und im nächsten Moment hat er sein Papier zusammengeknüllt, unter den Tisch geworfen. Was hast du da gemacht? Nix. Du hast ja ein Papier hingeworfen. Heb das mal auf. Er läuft natürlich rot an, war auch ein schüchterner Kerl. leitet heute übrigens EAS, also Ausländermission in Dortmund, wenn er da mal anruft. Muss dann den Zettel aufheben. So, bitte, entfalte den Zettel, komm nach vorne und lies ihn vor. Dann musste der arme Kerl mit seinen 15 Jahren vor allen vorlesen. Herrlich, herrlich wird es einfach sein. Wir ziehen von Sünde frei und rein ins Gelobt Kanaan ein. Das war auch eine ziemlich schmerzliche Lektion für ihn. Aber es ist doch schön, wie Gott dafür sorgt, dass wir erkannt werden von den anderen, auch wenn das manchmal sehr beschämend ist. Gott hatte den Pharao geschlagen und der Pharao erkennt die Zusammenhänge. Das ist auch interessant, dass manchmal die Welt viel schneller kapiert als wir Gläubigen. Und er fragt eben, wie schon angedeutet, dreimal den Abraham, was hast du da getan? Das ist deine Frau. Interessant ist, dass wir hier keine Antwort von Abraham finden. Er ist stumm. Wir können daraus lernen, wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir Kompromisse machen, dann können wir sehr, sehr schwer ein Zeugnis sein. Dann wird unser Mund verschlossen sein. Und so finden wir dann ab Vers 20 eine sehr beschämende Rückreise. Der Pharao gibt ihm noch eine Begleitung mit. Nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer. Sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Ich erinnere an diese kurze Bemerkung in Kapitel 12. Und die Kanaaniter, Vers 6 am Ende, waren damals im Land. Auch er wird hier beobachtet, als er auf der Rückreise ist von Ägypten zurück nach Bethel. Die Kanaaniter sahen jetzt nicht einen Zeltenaltar, zunächst mal nicht, sondern einen schweigsamen und unglücklichen, mit Reichtum beladenen Abraham. Und wir sehen, dass in dieser ganzen Affäre hier, in diesem Ausflug nach Ägypten, Abraham Gott nicht anbeten konnte, das kann man auf eigenem Wegen nicht. Und er konnte kein Zeugnis sein, er konnte kein Segen sein, sondern er war seiner Umgebung eigentlich nur zum Schaden. Äußerlich reich, aber innerlich geistlich auf den Hund gekommen. Diese Fragen vom Pharao, warum, 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 die haben ihn wahrscheinlich auf dem Rückweg auch begleitet. Und das Traurige ist, dass diese Charakterschwäche und Charaktersünde des Abraham abgefärbt hat auf seinen Sohn Isaak, denn der wiederholt diese Sünde Abrahams mit kleinen Variationen. Und das macht die Geschichte auch sehr ernst für uns. Unsere Charakterschwäche, unsere Charaktersünde hat Folgen auch für die nächste Generation. Also für uns als Eltern ist es, glaube ich, eine ganz, ganz große Mahnung, wirklich aufzupassen, vor dem Herrn zu stehen, sich prüfen zu lassen von ihm, Psalm 139, ich erinnere noch einmal daran, damit wir wirklich verändert werden und wir nicht erleben müssen, dass unsere Kinder die gleichen Fehler machen wie auch wir. Aber wie schön, dass diese Geschichte doch damit endet, dass Abraham heraufzieht aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm nach dem Süden. Man hat fast den Eindruck, dass er so schnell wie möglich wieder an den Ort kommen möchte, wo er damals angebetet hat. Vers 3, und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo er am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er zuvor da selbst gemacht hatte. Und Abraham rief da selbst den Namen Gottes an. Wie viele Fragen hat sich der Abraham auf dieser Rückreise stellen lassen müssen? Einmal die Fragen des Pharao, die ihn begleiteten, wahrscheinlich auch Fragen, die seine eigene Frau ihm stellte, die möglicherweise die begleitenden Ägypter gestellt haben und vielleicht auch seine eigenen Knechte. Warum, warum, warum? Und wenn wir auch auf solch einem Weg waren oder sind, dann gibt es nur eine Lösung, dass wir dahin zurückkehren, von wo wir abgewichen sind. Das ist ja ein Grundsatz in der Bibel, den kennen wir alle, dass wir uns auf dem schnellsten Weg wieder zurückbegeben. Das ist die Umkehr oder Bekehrung. An den Ort, wo am Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai, Haus Gottes. Dort, wo er einen Altar gebaut hatte, dort ruft er wieder den Namen Gottes an. Wie schön, dass es Vergebung gibt für Schuld, auch für eigene Wege. Und wie schön, dass Abraham hier offensichtlich zunächst einmal gelernt hat, wie schlimm es ist, wenn man nicht auf den Herrn vertraut, sondern auf eigene Weisheit, auf eigene Kraft. Und wir sehen in der nächsten Geschichte, die wir nicht betrachten werden, die Auseinandersetzung mit Lot, wie Abraham hier wirklich auf Gott vertraut, als aus seiner Hand annimmt und nicht mehr auf seinen Verstand und auf seine Berechnungen vertraut, sondern auch dem Lot die Wahl überlässt, wer nun wohin zieht. Wie gut, wenn wir auch aus unserem Versagen, aus unseren Fehlern lernen für unser Leben und dann Glaubensproben machen, wo unser Glaube geläutert heraus hervorgeht. Ja, das ist das, was ich über diese Geschichte von Abraham zu sagen hätte.